tan puro que las sedes van para afuera. Vamos a anular en el Congreso Nacional esas leyes.
Xiomara Castro, gewählte Präsidentin von Honduras im Juni vergangenen Jahres, noch während des Wahlkampfs. Eines ihrer zentralen Versprechen, falls sie gewählt wird, nimmt sie das umstrittene CEDE-Gesetz zurück. Die CEDES bezeichnen sogenannte Zonen für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung. Was erstmal unverfänglich klingt, hat es in sich. Mit dem 2013 verabschiedeten CEDE-Gesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, Teile aus dem honduranischen Staatsgebiet herauszuschneiden, in denen, kurz gesagt, die InvestorInnen ihre eigenen Regeln aufstellen. Privatstädte mit Sicherheitsdienst statt Polizei, mit privatisiertem Bildungs- und Gesundheitssystem und privaten Schiedsgerichten, Arbeitsrechte und Umweltstandards, Fehlanzeige. Wer mehr Geld hat, soll auch mehr zu sagen haben. Die CEDES sind die wahr gewordene Utopie für radikale Neoliberale, die den Staat ablehnen und mit ihm die Demokratie. Ein weltweit agierendes Netzwerk treibt diese Privatstädte voran. Seine VertreterInnen nennen sich Libertarians oder Anarchokapitalisten. Andreas Kemper, ein deutscher Soziologe, der zu rechten Netzwerken forscht, bevorzugt eine andere Bezeichnung.
Ein besserer Begriff wäre, weil die dann eben nicht für Freiheit sind, die wollen ja die Freiheit einschränken, die wollen ja nur für sich selber Freiheit für die Reichen. Deswegen würde ich die Proprietaristen nennen, von Proprius Eigentum, das sind Eigentumsfanatiker. Ja, die wollen das Eigentum der Reichen schützen und das Eigentum der Reichen ausbauen.
Die Proprietaristen sind in Thinktanks wie dem Hayek oder Mises-Institut vernetzt, beziehen sich auf die radikalsten VertreterInnen des Neoliberalismus, Huldigen, Milton Friedman und Ayn Rand. Und ihre Idee von Freiheit soll nicht für alle gleichermaßen gelten.
Sie beziehen sich auf Rassenbiologie. Sie beziehen sich halt auf die Ideologie, die im Nationalsozialismus mit der Eugenik, mit der Behauptung, dass People of Color eine geringere Erbintelligenz haben, darauf beziehen die sich.
Von diesem ideologischen Schlag sind die Personen, die Privatstädte in Honduras vorantreiben. Ganz vorne mit dabei ist auch ein deutscher Unternehmer, Titus Gebel, der maßgeblich an dem Aufbau der ersten Privatstadt in Honduras, der Sede Prospera, auf der Karibikinsel Roatán mitgewirkt hat. Der Soziologe Andreas Kemper berichtet über seine Strategie.
Und Titus Gebel sagt, dass man für Privatstädte kleinere Staaten auswählen muss. Kleinere Staaten haben mehr Angst. Man kann das nicht machen in den USA, nicht machen in China und nicht in Russland, sondern man braucht ganz kleine Staaten oder ganz arme Staaten, die Angst haben vor Strafen, wenn die halt die Verträge nicht einhalten können.
Und Honduras war zumindest in den vergangenen Jahren das perfekte Experimentierfeld für die Feinde der Demokratie. Um das CEDE-Gesetz 2013 erlassen zu können, war eine Verfassungsänderung nötig. Und der oberste Gerichtshof wurde mit regimetreuen Richtern besetzt, weil dieser eine erste Version des Gesetzes als klar verfassungswidrig abgelehnt hatte. Doch es dauerte noch bis 2020, bis Bewegung in die Sache kam und publik wurde, dass auf der honduranischen Karibikinsel Roatán mit dem Bau einer Privatstadt begonnen worden war. Die Sede Prospera wird derzeit auf einem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur indigenen Gemeinde Crawfish Rock errichtet. In dem 800-EinwohnerInnen-Dorf leben seit Generationen schwarze, englischsprachige InselbewohnerInnen. Inzwischen wurden weitere über das ganze Land verstreute Projekte bekannt, von denen mindestens zwei bereits im Bau sind. Murazán City im Industriegürtel der Stadt San Pedro Sula und Sede Orquídea als agrarindustrielle Sede im Süden des Landes, nahe der Grenze zu Nicaragua. Deutsche und Schweizer Investoren haben zudem eine weitere Karibikinsel für das Projekt Guanaja Hills im Visier. Die Garifuna-Organisation Ofrané ist seit Jahren gegen die CEDE aktiv und warnt als erste vor deren Absichten.
Das Besondere an der dahinterliegenden Ideologie ist, dass sie die Frage des Privateigentums ganz grundsätzlich vor alles andere stellt,
sagt Jessica Fernández von der Garífuna-Organisation OFRANE.
Wobei unsere Kosmovision, unsere politische Organisationsform als Garífuna auf kollektivem Zusammenleben auf dem gemeinschaftlichen Land beruht. Das ist unsere Existenzform und Lebensweise.
Doch nicht nur die Ideologie, die im diametralen Widerspruch zu der Weltsicht der Garífuna steht, bringt die Gemeinden gegen die CEDES auf. In dem CEDE-Gesetz sind auch Dinge festgeschrieben, die zu einer existenziellen Gefahr werden können.
Das Gesetz sieht Enteignungen vor. Das heißt, sie können in ein Gebiet eindringen und sagen, wir brauchen dieses Gebiet, deshalb müsst ihr gehen. Wir können euch eben einen bestimmten Betrag zahlen und dann müsst ihr gehen. Hinter den CEDES steht also ein Prozess der Zwangsvertreibung der Bevölkerung.
Gleichzeitig ist die Durchsetzung der CEDES von extremer Intransparenz geprägt. Es ist nicht klar, wie viele Teile des Staatsgebiets inzwischen als CEDE ausgewiesen wurden. Oft bleibt auch im Dunkeln, wer mit welchen Interessen dort investiert. Zudem ist nicht klar, wer überhaupt dem sogenannten CAMP vorsteht, eine Art Aufsichtsrat für die CEDES im gesamten Land. Die Mitglieder des CAMP wurden exklusiv vom honduranischen Präsidenten ernannt und sind vergleichbar mit einem demokratisch nicht legitimierten Regierungsorgan. Es gibt viele Gründe, warum sich landesweit in den letzten Monaten massiver Widerstand gegen das CEDE-Gesetz formierte. In fast 50 der knapp 300 honduranischen Gemeinden erklärte die Mehrheit der Bevölkerung in sogenannten Cabildos Abiertos, offenen BürgerInnenversammlungen, ihre Ablehnung gegen die CEDES. Damit werden die Gemeindeverwaltungen aufgefordert, ihr Territorium als frei von Privatstädten zu erklären. Das honduranische Recht sieht die Cabildos Abiertos ausdrücklich als Instrument für die Bevölkerung vor. Wie verbindlich seine Entscheidungen sind, ist juristisch aber umstritten. Doch nun könnte sich das Panorama ändern. Am 28. November wurde Xiomara Castro, Kandidatin der linksgerichteten Partei Libre, mit klarem Vorsprung zur neuen Präsidentin von Honduras gewählt. Damit ist die 12 Jahre dauernde Herrschaft der Nationalpartei beendet, die die Rechtsstaatlichkeit immer weiter aushöhlte und von vielen als Diktatur bezeichnet wurde, oder genauer als Narkodiktatur, aufgrund der engen Verbindungen von Teilen der Regierungspartei zum organisierten Verbrechen. Unter der Regierung von der Nationalpartei wurde das CEDE-Gesetz erlassen und sie trieb das Projekt mit allen Mitteln voran. Doch das Gesetz zu kassieren und die Projekte zu stoppen, ist gar nicht so einfach.
Wenn wir über die Rücknahme des CEDE-Gesetzes sprechen, müssen wir berücksichtigen, dass CEDES nicht nur durch das Gesetz und nicht nur durch die Verfassung geschützt sind, sondern auch durch alle möglichen bilateralen Investitionsabkommen. So haben wir zum Beispiel das bilaterale Investitionsabkommen mit den Vereinigten Staaten,
sagt Andrea Nuila. Sie ist Juristin und promoviert zu den rechtlichen Hintergründen der CEDES. Investitionsabkommen schützen einseitig die Interessen der Unternehmen und ermöglichen ihnen, Staaten zu verklagen, zum Beispiel, wenn sich die Gesetzgebung zu ihren Ungunsten verändert. Einige der bekannten Investoren sitzen in den USA und sind so über das Investitionsabkommen abgesichert.
Das andere Problem ist der oberste Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof und die Generalstaatsanwaltschaft sind immer noch dieselben. Wir müssen die Zusammensetzung des Gerichts ändern, das Urteile gefällt hat, die meiner Meinung nach als Juristin völlig verfassungswidrig sind.
Andererseits verstößt das CEDE-Gesetz bzw. seine Umsetzung gegen internationale Normen. So auch gegen die ILO-Konvention 169, die indigenen Gemeinschaften das Recht zuspricht, vor der Durchsetzung eines Projekts, das Auswirkungen auf sie haben wird, konsultiert zu werden. Und zwar frei, vorherig und informiert.
Die Frage der CEDES hat wichtige rechtliche Aspekte, aber ich glaube, dass die Lösung politisch ist,
sagt Joaquin Mejia. Der Menschenrechtsspezialist arbeitet als Anwalt und Publizist.
Daher haben die Honduraner das Recht und die Pflicht, wie in Artikel 2 und 3 der Verfassung festgelegt, die ihnen geraubte Souveränität zurückzuerobern.
Die Cabildos Abiertos, die offenen BürgerInnenversammlungen gegen die CEDES, waren bereits ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie die honduranische Bevölkerung für ihre fundamentalen Rechte kämpft. Doch Anwalt Joaquin Mejia unterstreicht, dass der Druck aus der Zivilgesellschaft aufrechterhalten werden müsse.
Die Gemeinschaften und Organisationen müssen massiv auf die Straße gehen, um zu verhindern, dass die CEDES normal funktionieren. Sie dürfen keine Ruhe haben. Wenn die neue Regierung wirklich den versprochenen politischen Willen hat, ist sie verpflichtet, die Polizei und das Militär daran zu hindern, uns zu schikanieren, wie sie es unter dem Regime von Juan Orlando Hernández getan haben. Sie müssen respektieren, dass wir friedlich zur Verteidigung unserer Souveränität demonstrieren.
Von der neuen Regierung um Xiomara Castro erwarten die beiden JuristInnen Andrea Nuela und Joaquín Mejía auch mehr Transparenz. So soll offengelegt werden, wer dem Camp, dem dubiosen Aufsichtsrat der CEDES, angehört. Auch soll offengelegt werden, welche Teile des Staatsgebiets unter das CEDES-Regime gestellt sind und mit welchen Akteuren welche Verträge unterschrieben wurden.
Es gibt auch genügend Argumente aus Sicht der internationalen Menschenrechte, die CEDES zu stoppen. Man kann dort seine bürgerlichen und politischen Rechte nicht ausüben. Und man kann nicht die Personen wählen, von denen man regiert werden möchte.
Am 27. Januar wird Xiomara Castro als erste weibliche Präsidentin in Honduras ins Amt eingeführt. Sie wird daran gemessen werden, ob sie ihr Wahlversprechen hält und die CEDES stoppt. Und die demokratiefeindlichen Netzwerke im Hintergrund? Recherchen des Soziologen Andreas Kemper, der zu rechten Netzwerken forscht, zeigen, dass sie längst begonnen haben, das Modell Privatstädte zu exportieren.
Wir haben jetzt herausgefunden, dass nicht nur in Honduras jetzt Privatstädte gebaut werden, sondern die nächste Privatstadt wird jetzt in Afrika gebaut, auf der Insel São Tomé, des afrikanischen Kleinstaates. São Tomé und Príncipe.
Vielleicht ist der Traum der neoliberalen Utopien Honduras demnächst ausgeträumt. Doch so schnell werden sich die demokratiefeindlichen Netzwerke nicht stoppen lassen.